Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode nehme ich mich eines Themas an, das eng mit Österreich verbunden ist und die Kraft der Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit deutlich zum Ausdruck bringt. Man möchte sagen, es gibt kein Thema, bei dem sie sich so sehr um die Arbeiterklasse verdient gemacht hat, wie bei diesem. Und es lautet der Gemeindebau. Der Gemeindebau ist ein Symbol für soziale Solidarität und dem Aufstieg der Arbeiterklasse. Aber zunächst einmal werfen wir einen Blick in die Historie. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts litt die rasch wachsende Arbeiterklasse in Wien, vor allem durch die Zuwanderung aus den Ländern der Monarchie, die von der enormen industriellen Entwicklung in Österreich und speziell in Wien ausgelöst wurde, sodass um die Jahrhundertwende über 2 Millionen Menschen in Wien lebten. Denn von Wohnen kann meistenteils nicht die Rede sein. Die Lebensbedingungen waren katastrophal. Es gab überbevölkerte Zinskasernen. Man hört auch immer wieder von diesen sogenannten Bettgängern, die nicht einmal eine Wohnung hatten, ja nicht einmal ein Bett, sondern sich das Bett mit anderen teilten, für die sie Miete nahmen. Die Wohnungen waren hoffnungslos überbevölkert. Es fehlte an Sanitäranlagen und die Mieten waren horrend hoch. Diese machten bis zu 30% des Einkommens aus. Daneben gab es auch zahllose Obdachlose, das heißt Menschen, die unter unwürdigsten Bedingungen lebten, in Kantons, in Höhlen. Wenn man sich ein bisschen im Internet umsieht und die Bilder dazu sieht, ist es erschreckend, wenn man daran denkt, dass das nicht einmal 120 Jahre her ist. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 übernahm die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die SDAP, die Wiener Stadtregierung im sogenannten Roten Wien. Von 1918 bis zu Beginn des Austrofaschismus 1934 unter Bürgermeister Karl Seitz startete ein gigantisches Wohnbauprojekt. Bis 1934 entstanden so über 63.000 Wohnungen und 348 Anlagen. Darunter fallen auch Ikonen wie der Karl-Marx-Hof mit immerhin 1.325 Wohnungen oder der Reumannhof. Diese sogenannten Gemeindebauten waren keine bloßen Baracken, sondern palastartige Komplexe mit Innenhöfen, Bäumen, Kinderspielplätzen, Waschsalons, ausgestattete Bauten. Ja, es gab sogar Bibliotheken. Dies war ein Gegenentwurf zur bourgeoisen Ringstraße. Ironisch als Ringstraße des Proletariats unter anderem verspottet. Was aber nichts an der sozialen, massiven Tragweite dieser Bauten änderte. Die Bauten waren ein Meilenstein der Emanzipation der Arbeiterklasse. Sie boten nicht nur bezahlbaren Wohnraum, also die Mieten kosteten 5-10% des Lohns, wir erinnern uns, im Gegensatz zu mehr als 30% zuvor, sondern sie förderten darüber hinaus auch Bildung, Gesundheit und Gemeinschaft. Zum Beispiel durch integrierte Schulen und Sportanlagen. Architekten wie Hubert Gessner, ein Schüler Otto Wagners, schufen ästhetisch hochwertige Räume, die den Anspruch der Arbeiter auf Würde und Kultur unterstrichen. Benannt waren sie oft nach Vordenkern des Sozialismus wie Karl Marx, Friedrich Engels oder auch speziell in Wien eine wesentliche Person Viktor Adler. Der Karl-Marx-Hof wurde sogar Schauplatz des Februaraufstandes 1934. Als die Arbeiter diese gegen den Faschismus verteidigten. Allerdings leider ohne Erfolg. Nach 1945 wurde das Modell fortgesetzt und bis heute beherbergen Gemeindebauten ca. 220.000 Wiener und Wienerinnen. Mit Mieten von nur 6,60 Euro pro Quadratmeter, ja, kurz zusammengefasst, von 1919 bis 1934. Der Ära des Roten Wiens entstanden 63.000 Wohnungen und der Aufstieg für das Proletariat war damit möglich, auch in Kultur- und Bildungsfragen. Und endete erst mit 1934, beziehungsweise gab es einen Stillstand zwischen 1934 und 1945 im Austrofaschismus und danach, nach dem Anschluss, im NS-Faschismus. Da kam es zu Unterdrückung und Vertreibungen. Erst nach 1945 kam es zu weiteren Neubauten, wie zum Beispiel der Per-Albin-Hansson-Siedlung. Damit erreichte man eine Stabilisierung durch Massenwohnungsbau und es kam zu umfassenden Sanierungen. Die Gemeindewohnungen sind also ein Fortschritt in der sozialdemokratischen Geschichte und bieten Arbeitern und Arbeiterinnen Wohnraum, der leistbar ist. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo die Neoliberalen das Ruder immer mehr in die Hand bekommen und alles, was vermarktbar ist, auch vermarktet wird, ist das Modell Gemeindebau ein wesentlicher Gegenentwurf. Dennoch bleiben die Angriffe auf diese sozialen Einrichtungen nicht aus. Ich möchte ein Beispiel dafür hernehmen, ein sehr aktuelles Beispiel, und zwar Wiener Neustadt. Ja, während das Modell in Wien verteidigt wird und nach wie vor besteht, beziehungsweise auch noch ausgebaut wird, wie ich nachher noch zeigen werde, ja, wo die Sozialdemokratie immer noch an ihren Grundfesten festhält, zumindest in diesem Bereich, bröckelt das System anderswo massiv. Und es bröckelt dort, wo der Neoliberalismus Raum fasst und selbst die Basiserrungenschaften für die Arbeiterschaft wieder zurückgefahren werden. Und damit komme ich jetzt zu Wiener Neustadt, einer Stadt mit mittlerweile über 40.000 Einwohnern im Südosten Niederösterreichs. Angriff auf das Modell Gemeindebau ist ein starkes Zeichen für die wachsende Entsolidarisierung durch den Finanzdruck. Privatisierung und Trends, die politische Polarisierung vorantreiben, zeigen sich hier in Wiener Neustadt deutlich. Es geschah im Oktober 2025, also erst vor wenigen Tagen. Was hat sich ereignet? Etwas, was sich schon seit längerem abgezeichnet hat und in kleinen Schritten passiert, so dass man vielleicht nicht unbedingt das ganze Ausmaß überblickt, wenn man nicht genau Acht gibt. Es ist auf jeden Fall wichtig, die Personen, die diese Entscheidungen treffen, genau zu beobachten und ihnen auf die Finger zu schauen. So verkaufte die Stadt Wiener Neustadt, die mittlerweile eine recht bunte Regierung hat, eine schwarz-blau-rote, also SPÖ, ÖVP und FPÖ, eine Stadt, die bis vor wenigen Jahren traditionell sozialdemokratisch war, einfach weil es eine starke Arbeiterschicht hatte, die aber jetzt offenbar nicht mehr existiert, zumindest nicht mehr in der Solidarität, wie es gegeben war. Jedenfalls unter Rot, Schwarz, Blau, ja, also auch die Sozialdemokratie ist daran beteiligt, wurde ein Großteil ihrer 2.192 Gemeindewohnungen verkauft. Immerhin 75%, also 1600 Einheiten in 11 bis 15 Objekten sind davon betroffen. Im Speziellen die Robert-Stolz-Siedlung oder der Grabnerhof, der Edrichhof und auch Teile des Flugfelds. Außerdem Dr. Karl-Renner-Hof. Diese bunte Stadtregierung hat es möglich gemacht. Und das unter Beteiligung der Sozialdemokratie, die sich eigentlich immer auf die Fahnen schreiben konnte, dies als soziales Vorzeigeprojekt etabliert zu haben. Die Entscheidung über den Verkauf der Gemeindebauten wurde in einer nicht öffentlichen Sitzung beschlossen. Ja, Sie werden schon wissen, warum. Dahinter stand eine Umschuldung der städtischen IFB GmbH und dabei ging es immerhin um 5,3 Millionen Euro, die bis ins Jahr 2034 fällig sind, um diese zu tilgen und damit auch Sanierungen zu finanzieren. Es wurde folgendermaßen argumentiert: Der Verkauf der Gemeindewohnungen entlaste den Haushalt und ermögliche Modernisierungen. Und darüber hinaus sind Mieter ja sowieso durch das Mietrechtsgesetz geschützt. Denn angeblich bleiben die Verträge bestehen und die Zinsen werden reguliert. Die Kritiker, und das sind eigentlich nur die Grünen und die Kommunistische Partei Österreichs, sehen darin eine, und man muss es wirklich so sagen, soziale Verantwortungslosigkeit. Darüber hinaus auch ein abgekartetes Spiel. Es droht die Gentrifizierung und es wird langfristig zu höheren Mieten kommen und es bedeutet den Verlust des öffentlichen Eigentums. Eigentlich ist es ein Tabubruch, denn bis jetzt wurde nicht gewagt, Gemeindebauten anzutasten. Zwar protestieren die BewohnerInnen und es gibt Forderungen nach einer Sondersitzung und der Zurücknahme ähnlicher Verkäufe gab es allerdings schon 2018. Da wurden 11 Bauten für 5,4 Millionen verkauft. Aber den Umfang, den es jetzt im Jahr 2025 angenommen hat, ist beispiellos. Man sieht, dass in Zeiten des fortschreitenden Neoliberalismus, der Entsolidarisierung der Gesellschaft, auch die politische Entsolidarisierung folgt. Und die Krise, die eben aus diesem Neoliberalismus entsteht, herbeigeführt durch den Monopolkapitalismus, wird wieder auf dem Rücken der Arbeitenden, also der eigentlich wertschöpfenden Bevölkerung ausgetragen. Und wenn wir jetzt einen Blick zum Beispiel in das Vereinigte Königreich, also nach Großbritannien werfen, so sieht man, dass diese Privatisierungen zu Massenvertreibungen führten. Und was bedeutet das für die Gesellschaft, für den Gemeindebau? Der Gemeindebau steht vor Herausforderungen, das ist richtig. Durch steigende Baukosten, die alle betreffen, oder durch den Klimawandel, der es notwendig macht, Wohnungen so anzulegen, dass man nicht mehr der Überhitzung ausgeliefert ist. Allerdings sind das alles Dinge, die lösbar sind, denn der politische Wille gegeben ist. Trotz all dieser Probleme des Zuzugs, der Überalterung der Substanz in vielen Fällen bleibt Wien stabil beim Modell. So wurde bis 2025 eine Milliarde Euro beinahe in 5.700 neue Wohnungen investiert in Wien. Dafür sind bereits 13 Anlagen bezogen und 28 sind noch in Planung. Darüber hinaus kommt es zu umfassenden Sanierungen und es kam gerade in Zeiten der hohen Inflation zu einer Mietpreisbremse. Die Inflation wurde dabei unberücksichtigt gelassen und das bedeutete ein Einfrieren der Mieten im Jahr 2024 und 2025 und man bleibt zu hoffen, dass es so weitergeht. Dabei liegt allerdings der Fokus auf Nachhaltigkeit, wie Sonnenschutz etc., auf Partizipation, wie zum Beispiel durch Mieträte und Inklusion. Damit sind vor allem auch Kategorien für wirklich Geringverdiener mit gedacht. Bundesweit droht jedoch der Zerfall. Privatisierungen wie in Wiener Neustadt könnten sich ausbreiten, wenn Kommunen pleite gehen. Demgegenüber gibt es allerdings Förderungen, zum Beispiel Banner Wave Project und EU, die Druck auf den grünen Wohnbau ausübt und damit unterstützend wirken kann. Allerdings dort, wo die Solidarität fehlt und die Herrschaften, die sich durch Spekulation große Gewinne erwarten, riskiert Österreich sein Unikat zu verlieren. Dagegen treten Bewegungen wie Mieteinitiativen auf. Nun, man könnte sagen, das Modell ist alt und hat sich überholt, dass es eine historische Episode war und dass das heutzutage eben nicht mehr möglich ist. Allerdings gibt es Dinge, die Menschen immer benötigen. Und einer der Grundbedürfnisse des Menschen ist leistbarer Wohnraum. Auch in der heutigen Zeit. Und es ist eine Aufgabe der Gesellschaft, leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und leistbarer Wohnraum kann nur dort sein, wo er der Profitgier entzogen ist. Und diese Art des Wohnungsbaus kann nur eine soziale Gemeinschaft leisten, die eben andere Prioritäten setzt als eine hohe, fette Dividende. Deshalb möchte ich jetzt noch einmal darauf eingehen, inwieweit es aktuell gesellschaftlich, ökologisch und soziologisch möglich und von enormer Bedeutung ist, dass dieses Modell nicht einfach zum alten Eisen geschmissen wird, sondern auf den positiven Aspekten aufbauend, diese in die neue Zeit hinüber nicht nur gerettet wird, sondern für diese neue Zeit auch adaptiert wird. Wobei der Fokus auf die Adaptierung für die moderne Zeit liegt. An Klima, vor allem in Bezug auf Klimawandel und Energiekrise. Nächst einmal, worin liegt die wahre Bedeutung des sozialen Gemeindebaus heutzutage? Zunächst einmal in der sozialen Stabilität. Gemeindebauten verhindern die Verdrängung, die sogenannte Gentrifizierung und bieten langfristig für Menschen stabile Wohnverhältnisse. Mietpreisstabilität in Wien zum Beispiel mit 6,60 Euro pro Quadratmeter, dem 15 bis 25 Euro pro Quadratmeter im freien Wettbewerb gegenüberstehen. Damit sind sie ein Anker für die Mittelschicht und die Arbeiterklasse. Denn ohne sie würden Wien bald wie London oder Berlin aussehen. Es würden Armutsinseln entstehen, die neben immer mehr Luxus ein Dahinvegetieren bedeuten würden. Der nächste wesentliche Punkt ist Integration und Inklusion. 40% der BewohnerInnen haben Migrationshintergrund. Gemeindebauten fördern die soziale Durchmischung und verhindern damit Parallelgesellschaften. Man sieht es zum Beispiel an Amerika, respektive an US-Amerika. Diskriminierte Gruppen werden quasi in Ghettos abgeschoben und diese Stadtviertel verfallen zusehends und werden zu sozialen Brennpunkten. Und damit wird das Interesse von Anlegern auch dezimiert und es entstehen Orte mit hoher Kriminalität, geringen Bildungschancen und sonstigen Lebenschancen. Wenn allerdings nun Immigrantinnen und Immigranten in Viertel kommen, in denen Österreicher nebenan wohnen, ist es ein anderes Miteinander. Der nächste Punkt betrifft Gesundheit und Lebensqualität. Denn Gemeindebauten waren von jeher so, dass es Grünflächen gab, Spielplätze und Gemeinschaftsräume. Räume, in denen man zusammenkommen, diskutieren oder einfach Gemeinschaft leben konnte. Dies fördert die psychische Gesundheit und trägt auch zur Kinderfreundlichkeit bei. Und nebenbei verringert es die Kriminalität. Außerdem geht es um Klimagerechtigkeit. Denn wer wenig verdient, leidet am stärksten unter der Hitze. Und die steigenden Energiepreise und die Umweltbelastung kommen außerdem noch dazu. Sozialer Wohnbau kann klimagerecht sein, wenn er entsprechend modernisiert wird. Und der letzte Punkt ist die wirtschaftliche Resilienz. Denn günstige Mieten entlasten Haushalte und erweitern das verfügbare Einkommen für Bildung, Kultur und Konsum. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass der soziale Wohnbau ein Gegenmodell zur Spekulation und ein Instrument für die Umverteilung darstellt. Ohne ihn würde die soziale Schere noch weiter auseinandergehen. Aber was sind nun die Herausforderungen an den Gemeindebau respektive an den Neubau desselben? Die Verbesserung der Altbauten, zunächst einmal werden die Sommer gerade in Städten immer heißer, auch durch die angeblich viel gelobte Erweiterung der Straßen und das ungehemmte Zubetonieren. So hatte Wien 2023 bereits 40 Tage über 30 Grad. Und es kommt dazu, dass alte Gemeindebauten, die oft noch aus den 1920er bzw. 1950er Jahren stammen, massiv überhitzen. Darüber hinaus kam es zur Explosion von Energiepreisen, was übrigens auch damit zusammenhängt, dass die Energielieferanten auch dann nicht von den hohen Forderungen heruntergestiegen sind, als die Energiepreise schon längst viel billiger waren. Eine soziale Aktion wäre die Übergewinne, die die großen Energiefirmen damit eingefahren haben, an die Menschen, die sie damit ausgenommen haben, wieder zurückzuzahlen. Aber ich nehme an, das wird tatsächlich eine Utopie bleiben. Jedenfalls führten die explodierenden Energiekosten dazu, dass Menschen es sich nicht leisten konnten, zu heizen oder im Sommer zu kühlen. Und was noch eine große Herausforderung darstellt, sind die Klimaziele. Österreich muss bis 2040 klimaneutral sein. Und der Gebäudebereich trägt immerhin 14% der CO2-Emissionen bei. Doch es gibt natürlich auch entsprechende Lösungen. So wäre es möglich, Photovoltaik auf Dächern und Fassaden, respektive auch auf Balkonen, zu installieren. Strom für Allgemeinflächen, zum Beispiel für Treppenhäuser, Aufzüge, Waschküchen etc. wären möglich, bei dem Bewohnerinnen günstigen Ökostrom direkt vom Haus bekommen. Beim Projekt Sonnige Zeiten in Wien von Wien Energie gibt es 100 Gemeindebauten mit Photovoltaikanlagen, die mittlerweile 1000 Haushalte versorgen. Eine weitere Möglichkeit besteht in Wärmepumpen und Geothermie. Heizen und Kühlen mit Erdwärme erlaubt die Unabhängigkeit von Gas. Ein Beispiel dafür ist die Per Albon Hansson Siedlung Ost, in der 1200 Wohnungen mit Geothermie, Wärmepumpen versorgt werden und zwar schon seit 2022. Es kann also niemand sagen, nein, das geht nicht. Eine weitere Möglichkeit besteht in Smart Grids und Batteriespeichern. So kann der Überschussstrom gespeichert werden und die Energieautarkie bis zu 70% möglich machen. Dazu gibt es bereits ein Pilotprojekt im Karl-Marx-Hof mit den Tesla Powerballs und intelligentem Lastmanagement. Darüber hinaus ist es möglich, Dächer und Fassaden zu begrünen. Dies führt dazu, dass die Gebäude bis zu 5% kühler sind. Außerdem binden diese Begrünungen CO2 und verbessern die Luftqualität. Wiener Wohnen hat mittlerweile 50.000 Quadratmeter Gründach bis 2025 geplant. Außerdem kann man Sonnenschutz und Nachtlüftung einführen, zum Beispiel durch Jalousien, reflektierende Fenster oder automatische Lüftung, bei der die Innentemperatur nicht höher als 27 Grad wird, auch wenn es außen 35 Grad hat. So geschehen beim Neubau am Schöpfwerk. Passivhausstandards mit mechanischer Lüftung und Kühlung ist möglich. Energieautarke Bauten sind machbar. Auch dazu gibt es ein aktuelles Leuchtturmprojekt, den sogenannten Zukunftshof in Wien-Simmering, der von 2024 bis 2026 erbaut wird. Dabei handelt es sich um 180 Wohnungen, die zu 100% mit erneuerbarer Energie versorgt werden, also durch Photovoltaik plus Geothermie plus Batteriespeicher. Dazu kommt noch die Kühlung durch Gründach und Lüftung und trotzdem bleibt die Miete bei 7,50 Euro im Quadratmeter. Trotz Hightech-Ausstattung. Und das bedeutet für die Mieterinnen eine stabile Wohnsituation. Sie zahlen rund 20 Euro pro Monat für Strom und Wärme. Nun, man kann selber recherchieren, wie teuer das mittlerweile andernorts ist. Was sind allerdings jetzt die Herausforderungen und die politischen Weichenstellungen, die gesetzt werden müssen? Eine Herausforderung besteht natürlich in den hohen Anfangsinvestitionen. Die Lösung dazu ist Förderungen durch Bund und Länder und Zuschüsse wie für Sanierungen. Was gerade in Zeiten wie diesen, in denen nicht noch mehr versiegelt werden soll, von enormer Bedeutung ist. Wie könnte eine Vision für das Jahr 2035 aussehen? Jeder Gemeindebau in Österreich kann bis dahin energiepositiv sein. Das heißt, er produziert mehr Strom, als er verbraucht, ist hitzeresilient und kommt auf maximal 26 Grad Innentemperatur, selbst wenn es außen 40 Grad hat, womit soziale Gerechtigkeit hochgehoben wird. Das heißt, die Miete darf nicht mehr als 25% des Einkommens ausmachen. Und wie man an den Ausführungen sieht, ist das allerdings keine Utopie, sondern teilweise schon Realität. Man muss es nur wollen. Und wenn wir jetzt wie in Neustadt, statt zu verkaufen, sanieren und modernisieren würden, könnte auch das ein Vorbild für Niederösterreich werden. Das heißt, der soziale Wohnbau ist nicht nur Geschichte, nicht nur eine nostalgische Rückbesinnung, sondern es ist nach wie vor eine Antwort auf die Krisen von heute und bleibt es auch für morgen. Und so wie man damals für die Zeit modern gebaut hat, für die Menschen, so ist es auch heutzutage möglich. Und wer sich ein bisschen in der Geschichte der Zwischenkriegszeit auskennt, weiß, dass es auch damals finanziell keine leichten Zeiten waren. Und trotzdem hat es das sogenannte Rote Wien geschafft, diese soziale Vorzeigemodell zu etablieren. Ganz im Gegensatz zu jetzt, wo es eigentlich relativ leicht möglich wäre. mit all den modernen Errungenschaften. Dass Wohnraum im Sommer kühl und leistbar bleibt. Und daran sieht man, nein, es ist keine Frage der Technik, sondern es ist einfach nur eine Frage des politischen Willens. Und dieser geht eindeutig immer mehr in Richtung der gesellschaftlichen Brüche, der Unterminierung der Arbeiterklasse, des Ausnutzens der prekären Lage des Proletariats. Und deshalb ist es umso wichtiger, ja dringlich, diese Entwicklungen von Anfang an vehement zu verhindern. Diese Entscheidungen, diese noch dazu geheimen Entscheidungen des Gemeinderates, nicht einfach nur hinzunehmen, sondern diesem ein Erfolgsmodell zu zeigen, wie moderner, sozialer Wohnungsbau aussehen kann. Und diesen für die Menschen weiterzuführen. Es wäre ein wesentlicher, großer Schritt in Richtung einer Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.